Ja, wir wollen uns heute mit dem Problem der Versuchung befassen. In der Welt hat das Wort Versuchung ja einen positiven, einen geradezu anregenden Charakter. Der Werbespruch spiegelt das ja irgendwo wider, diese Geisteshaltung. Wenn es zum Beispiel heißt, die süßeste Versuchung seit der Schokolade gibt. Die Welt kennt auch den Begriff Sünde nicht. Oder jedenfalls nur in verharmlosender Form, nach dem Motto, wir sind ja alle kleine Sünderlein. Oder ja, wenn der Verkehrssünder seine Punkte in Flensburg sammelt. Und weil es Sünde für den Weltmenschen nicht gibt, deswegen hat auch der Begriff Versuchung für ihn keine wesentliche Bedeutung. Für uns Christen aber hat das Wort Versuchung sehr wohl eine Bedeutung, einen anderen Klang. Und wir werden sehen, dass vielleicht dieser Klang, der dieses Wort in, oder das, was dieses Wort bisher in uns ausgelöst hat, vielleicht auch nicht ganz dem entspricht, was er auslösen sollte, was dieses Wort auslösen sollte. Wir lesen einen Text in Jakobus 1. Um diesen Text geht es vornehmlich. Da spricht Jakobus in der ersten Hälfte dieses Kapitels hauptsächlich um diesem Thema. Und da lese ich die Verse 2 bis 3. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es an euch nichts mangelt. Und dann weiter in Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Die Versuchung erscheint uns ja als eine unbezwingbare Macht. Wir hassen sie, weil sie nicht selten Niederlagen bereitet. Und wir wundern uns, warum Gott, der doch eigentlich vorgibt, uns zu lieben, solches in unserem Leben geschehen lässt. Wir fragen uns, wie es denn möglich sein kann, der Versuchung zu widerstehen. Ich versuche an 7 Punkten aufzuzeigen, wie Versuchung einzuordnen ist, warum laut Jakobus Versuchung ein Grund zur Freude sein soll, wie wir doch eher das Gegenteil annehmen würden und vor allem, wie wir in der Versuchung bestehen können. Mein erster Punkt, mach dir klar, was Sünde ist und was sie anrichtet. Sünde ist betrügerisch. Das wissen wir alle. Sie verspricht Vergnügen und bereitet Schmerzen. Sie verspricht Leben und gibt stattdessen Tod. Sie beginnt wie der strahlende Morgen und endet im Dunkel der Nacht. Sie ist ein Raubtier. Unter Samtpfoten sind die Krallen verborgen, die sie in ihr Opfer schlägt und womit sie zerreißt. In jeder Sünde steckt der Same einer weiteren Sünde. Sie pflanzt sich selbst fort, sie schlägt Wurzeln in der Seele des Sünders, bis sie jedes Fleckchen in dieser Seele verseucht hat. Und mit jeder bösen Tat wird die Neigung zum Bösen stärker, bis man nicht mehr anders kann als sündigen. Und bis der Sünder von der eigenen Lust verzehrt wird. Sünde ist ein vielversprechender Arbeitgeber, aber ein grausamer Zahlmeister. der Lohn der Sünde ist der Tod. Konkret, ich werde, und jetzt spreche ich von Christen, konkret heißt das, ich werde der ungetrübten Gemeinschaft mit meinem Herrn verlustig. Ich komme unter die Zucht des Geistes Gottes, vielleicht auch unter Umständen unter die Zucht der Gemeinde. Mein Leben bleibt ohne Frucht. Sünde beeinträchtigt das klare Denken. Sie schädigt die Empfindsamkeit des Gewissens. Und möglicherweise gibt es auch erhebliche Spätfolgen. Das hat ja vor einiger Zeit David auch sehr eindrücklich geschildert, und zwar im Leben des seines biblischen Namensvetters, dem König David. Da sehen wir, die Gemeinschaft mit Gott ist zwar nach erfolgter Buße wiederhergestellt, aber doch ist es so, dass Gott uns nicht unbedingt die natürlichen Folgen unserer Sünde wegnimmt. Auch bei David war es so, dass sein mit Bathseba gezeugtes Kind sterben musste, trotz seiner Buße. Und wenn wir alle diese negativen Folgen vor Augen halten, sollte es uns eigentlich leicht fallen, die Sünde zu hassen. Ein zweiter Punkt, entscheide dich für ein Leben im Gehorsam. Wo ein Mensch gehorsam ist, da bleibt er in der Versuchung auch stark. Denn jede Sünde hat eine Vorgeschichte des Ungehorsams. Ein Leben des Ungehorsams macht uns schwach für die Sünde. Ein Ausrutscher, der ist schnell wieder ins Reine gebracht, aber bewusste Hingabe an Ungehorsam bewirkt eine zunehmende Verstockung des Herzens. Also wer stolpert, der ist viel schneller wieder auf dem Bein als jemand, der sich hinlegt. Überleg dir also ganz genau, ob du dich wirklich auf einen Weg begeben möchtest, von dem du im Grunde genau weißt, dass er Gottes Willen entgegensteht. Ich denke dann so manche Christen, zu manchen, den ich auch gekannt habe, oder manche, der in seinem Leben große innere Not über Jahre und Jahrzehnte, ja vielleicht für den Rest des Lebens erfahren hat, weil er sich gegen besseres Wissen für eine Heirat mit einem ungläubigen Partner entschieden hat. Denk daran, wenn du als Kind Gottes ein Kind des Teufels heiratest, dann bekommst du früher oder später Probleme mit deinem Schwiegervater. Aber Ungehorsam besteht ja nicht nur darin, dass man direkt Gottes Willen entgegenhandelt. Ja, es kann auch darin bestehen, dass man Gottes Willen erkannt hat, aber nicht tut. Man hat vielleicht aus dem Wort Gottes erkannt, dass man sich taufen lassen sollte, aber man scheut die Auseinandersetzung mit der Verwandtschaft und tut es eben nicht. Ob wir nun Gottes Willen direkt entgegenhandeln oder ihn einfach nur ignorieren, beides wird uns zur Sünde und auf längere Sicht wird es auch zum Verhängnis, weil wir so immer mehr in den Griff der Sünde geraten. Also Gehorsam ist ein wichtiger Aspekt, der, wie gesagt, den Weg bahnen kann. Der Ungehorsam zur Sünde hin. Danke Gott für die Versuchung, ist mein dritter Punkt. Danke für die Versuchung, wird gesagt von Jakobus. Er schreibt in Vers 2, haltet es hier lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Das kommt uns zunächst einmal ein bisschen seltsam vor. Ja, ich soll jetzt danken für etwas, was doch eigentlich total negativ ist. Und wahrlich keinen Spaß macht, oder? Aber die Erklärung, die kommt dir dann auch. Denn jede Versuchung ist eine Chance zur Bewährung. Also du hast die Möglichkeit, deine Liebe zum Herrn unter Beweis zu stellen. Wenn du Gott für deine Lebensbedingungen nicht danken kannst, dann befindest du dich sehr wahrscheinlich in einem Zustand der Rebellion oder der Auflehnung. Und das ist gefährlich. Du zweifelst an Gottes Güte. Wisst ihr, so fing alles an. Satan musste in Eva auch erst Zweifel an Gottes Güte wecken, um sie reif zu machen für die Sünde. Zweifel an Gottes Güte, Rebellion, Unzufriedenheit mit Gottes Wegen sind der beste Nährboden für Sünde. Versuchung von Gott her gesehen hat immer ein positives Ziel. In Jakobus 1,13 macht Jakobus klar, Gott versucht nicht zum Bösen. Vielleicht habt ihr das auch so mitbekommen, da war ja diese Diskussion, auch in den Zeitungen, ging es darum, dass, es kam glaube ich hauptsächlich aus der katholischen Kirche, dass man sagte, man sollte doch eigentlich das Vaterunser verändern. Denn wenn es hier steht, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen, dann ist es doch falsch, weil Gott doch niemals uns zum Bösen versucht. Da könnte man es oberflächlich gesehen vielleicht zustimmen und sagen, ja, recht haben sie, vielleicht sollte man das wirklich ändern. Also jetzt, wenn wir einfach nochmal das Wort selber anschauen, Perasmos heißt es, Versuchung, das Wort Perasmos im Griechischen hat keine andere Übersetzungsmöglichkeit. Heißt einfach nur Versuchung. Also da können wir schon mal gar nichts dran ändern. Ja, und das brauchen wir auch nicht zu tun. Versuchung, führe uns nicht in Versuchung, das könnte man ja auch so formulieren. Führe uns nicht in Versuchung, weil dadurch die Bosheit unseres Herzens offenbar wird. Ja, sondern nimm die Bosheit aus meinem Herzen weg. Das ist das, was eigentlich hier ausgesagt wird in dieser Aussage. Entführe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Nein, Gott verführt nicht zum Bösen. Wenn Versuchung in unser Leben kommt, dann steht dahinter immer der Plan Gottes. Der Teufel möchte uns natürlich zu Fall bringen. Er hat ein böses Ziel. Aber Gott nimmt dieses böse Tun des Teufels in seinen Dienst, um daraus etwas Gutes zu machen. Um uns zu erziehen, zum Beispiel. Der Teufel kann immer nur in dem Rahmen wirksam werden, der ihm von Gott geschickt ist. Wir sehen das sehr gut an Hiob, wo Gott dem Satan die Grenzen aufzeigte. Siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Also, er benutzt den Teufel für seinen Willen. Aber er hat die Zügel in der Hand. Und er bestimmt auch, wo die Grenze ist, wie weit der Teufel gehen kann und darf. Halten wir uns mal vor Augen, welche Ziele Gott mit der Versuchung verfolgt. Erstes Ziel, Prüfung. Gott prüft unsere Treue. Während der Teufel uns zur Untreue, zum Abfall versuchen möchte, prüft er uns. So wie das Auto beim TÜV gründlich untersucht wird und abgeklopft wird, auf verborgene Missstände vielleicht, dann genauso stellt Gott uns mit der Versuchung auf den Prüfstand. Ein zweites Ziel ist Reinigung. Der eigentliche Zweck, dass Gott uns unser Herz offenbart, liegt ja darin, dass es zur Reinigung kommen kann, zur Änderung kommen kann. Wie soll eine Sache gereinigt werden, wenn der Schmutz gar nicht gesehen wird? David sagt im Psalm 51,8, siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. Nicht die plötzliche Versuchung hat David zu Fall gebracht, sondern die Untreue im Inneren. Das heißt, das war schon da. Wir neigen ja dazu, die Sache anders zu sehen. Nehmen wir an, wir geraten in eine schwierige Situation und reagieren ungeistlich. Und dann entschuldigen wir uns natürlich und sagen zum Beispiel, ja, eigentlich ist das gar nicht meine Art, aber die schwierige Situation hat mich zu dieser Reaktion veranlasst. Nein, das ist falsch. Wir sind in Wahrheit gerade das, was wir in schwierigen Situationen sind. Gerade hier wird unser wahrer Charakter offenbar. Aber da machen wir uns eben immer gerne was vor. Ich denke da zum Beispiel an die Geschichte von Abraham und Lot, als sich die Hirten der beiden stritten, weil sie mit ihren großen Herden irgendwo aneinander gerieten. Der Raum war einfach zu eng und es gab ständig irgendwelche Probleme da und Streit. Und dann haben sie sich entschieden, wir müssen auseinandergehen. Und wie war's? Sie sollten sich entscheiden, wer geht wohin. Und da lesen wir, dass Abraham zu Lot sagte, willst du nach links, dann gehe ich nach rechts. Willst du nach rechts, dann gehe ich nach links. Das war schon erstaunlich. Wisst ihr was? Da gab's zwei Möglichkeiten. Da gab's die Jordanebene, die war sehr fruchtbar. Die war bewohnt, da war gutes Leben möglich, ja. Alles, was man eigentlich braucht. Da konnte man Handel treiben, konnte man Geld verdienen. Das war die eigentlich die erste Option, oder? Normalerweise. Das andere, das war so die Halbwüste, wo man auch so mühsam seine Herde vielleicht einigermaßen satt kriegt. Also, und er hat gesagt, wähle. Und ich mache das andere. Für Abraham war das eine Gelegenheit, seinen Glauben in herrlicher Erhabenheit vor Gott und Menschen zu beweisen. Lot dagegen stellte seine Weltlichkeit zur Schau. Sodom war schon längst in seinem Herzen. Es wurde, als er vor die Wahl gestellt wurde, nur offenbar. Gott hat Lust an der Wahrheit im Innern. Er dringt mit seinem Licht hinein in die Grundstimmung, Grundgesinnung, in das eigentliche Wesen unseres Herzens. Durch die Versuchung werden nicht nur unsere ungöttlichen Worte, Werke und Gedanken offenbar, sondern auch die verborgenen Empfindungen, die sich noch gar nicht zu Gedanken geformt haben, die verborgenen Strebungen, die noch nicht zu Entscheidungen wurden. Das wird durch die Prüfung, durch die Versuchung offenbaren. Das möchte Gott offenbar machen. Das dritte Ziel, Demütigung. Es ist ja schon zum Schämen, oder? Wenn uns bewusst wird, was in unserem Herzen steckt. Es ist demütigend, wenn der Herr zur Selbsterkenntnis führt. Da vergeht uns der Stolz. Da bekommt die Selbstliebe den Todesstoß. Da verlieren wir die hohe Meinung, die wir von uns hatten. Das ist Gottes Absicht, wenn er uns versuchen lässt. Er will uns demütigen. Und wir werden gedemütigt, wenn anstatt der Treue zu ihm, die er bei uns sucht, lauter Untreue und Versagen zum Vorschein kommen. Wir finden ja oft in dem Handeln Gottes mit seinem Volk Israel auch eine Vorstellung dessen, wie Gott auch in unserem Leben handelt. So lesen wir in 5. Mose 8,2: Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Da sehen wir genau das, was er mit seinem Volk getan hat, 40 Jahre in der Wüste. Das macht er auch bei uns. Und in Vers 18 heißt es dann, dass Gott das Volk demütigte und prüfte, um ihnen am Ende wohl zu tun. Er tut das nicht aus Willkür oder aus einer Laune heraus, um uns vielleicht eins überzubraten. Nein, sondern um uns wohl zu tun. Auch wenn wir das vielleicht in der Situation noch nicht so sehen. Ja. Aber es ist so. Wenn wir diese Ziele Gottes zum unseren gemacht haben, dann scheint es gar nicht mehr so abwegig, für die Versuchung zu danken. Sie gibt uns ja die Chance, unserem Herrn unsere Treue zu beweisen, uns zu bewähren. Und wer sich bewährt, der wird laut Jakobus 1,12 den Siegeskranz des Lebens empfangen. Die Versuchung bringt Unreinheit an die Oberfläche und macht es uns möglich, die gestörte Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Und nicht zuletzt schafft sie eben die köstliche Frucht der Demut in unserem Leben. Und damit führt sie uns in noch tiefere Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus hinein. Wenn wir das alles vor Augen haben, dann können wir verstehen, warum Jakobus sagen kann, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. In Kapitel 1, Vers 12. Ein vierter Punkt, halte dich vom Ort der Versuchung fern. Paulus schreibt an Timotheus, sollst fliehen und die jugendlichen Lüste. 2. Timotheus 2,22. An anderer Stelle spricht er von der Geldliebe und sagt, du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. 1. Timotheus 6,11. Zu den Korinthern gebietet er, flieht vor dem Götzendienst. 1. Korinther 10,14. Und flieht die Unzucht. 1. Korinther 6,18. Das sind vier Bibelstellen, oder? Die machen doch sehr deutlich und ausreichend klar, wie wir mit der Versuchung zur Sünde umzugehen haben. Wir sollen ihr fliehen. aus dem Weg gehen. In Bezug auf den Teufel sagt das Wort, dass wir widerstehen sollen. Jakobus schreibt, widersteht den Teufel, so flieht er von euch. Und viele Christen machen es umgekehrt. Sie kämpfen gegen die Sünde und fallen auf die Nase und sie fliehen vor dem Teufel und werden eingeholt. Wir sollen der Sünde fliehen, das heißt eben auch den Ort der Versuchung meiden. Was ist der Ort der Versuchung bei dir? Vielleicht ein anderer wie bei mir. Ich denke, für jeden bedeutet das etwas anderes. Was dem einen zur Versuchung wird, lässt den anderen vielleicht ziemlich kalt. Und umgekehrt. Römer 13, 14 mahnt Paulus, pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Schlichtes Beispiel, wenn du also naschsüchtig bist, dann kauf einfach keine Süßigkeiten ein. Ja, vielleicht redest du dir dann ein, ja, ich möchte es ja eigentlich jemandem schenken, ne? Ja, und dann am Ende isst du sie doch selber auf, oder? Ja, also wir können uns ja prächtig selbst in die Tasche lügen, wenn es darum geht, der Sünde den Weg zu ebnen. Wobei jetzt das nicht in jedem Fall Sünde ist, etwas Süßigkeiten zu essen. Aber wenn du erkannt hast, dass es Gottes Wille ist, an der Stelle mehr Disziplin in dein Leben zu bringen, dann kann es zur Sünde werden. Wenn es heißt, wir sollen fliehen, dann stellt sich natürlich die Frage auch, ja, wohin sollen wir denn fliehen? Ich denke, die Antwort darauf ist klar, in die Arme Jesu, wohin denn sonst? Fünftens, halte deine Augen und deine Gedanken in Zucht. Auch unter Christen geht ja die Lehre von der Kraft des positiven Denkens um, damit meint man, man könne, ich rede jetzt nicht vom positiv Denken im allgemeinen Sinne, sondern positives Denken großgeschrieben als eine spezifische Psychotechnik, wo man meint, man könne allein durch Selbstsuggestion die äußere Wirklichkeit ändern. Und das ist magisches Denken, oder? Das ist nicht möglich, dass ich nur dadurch, dass ich daran denke, am Wochenende wird das Wetter schön sein, wird es schön sein, mir das einrede, dass dann das Wetter schön wird, weil ich so gedacht habe. Das ist positives Denken, das ist gemeint damit, ja. Und das ist im Grunde genommen magisches Denken. Und wenn es tatsächlich funktionieren sollte, dann ist es Zauberei. In der Regel ist die Folge ein erheblicher Realitätsverlust. Aber an dieser Lehre ist etwas auch Richtiges dran, etwas Wahres dran. Das ist ja eigentlich das Gefährliche. Nämlich, es ist zwar völlig falsch, dass wir meinen, wir können durch unser Denken die äußere Wirklichkeit ändern, aber es ist durchaus richtig, dass wir Einfluss auf unsere innere Wirklichkeit haben, dass das Denken unsere innere Wirklichkeit verändert. Und das sollte man schon beachten. Das, was wir anschauen bzw. über unsere Sinne aufnehmen und worüber wir nachdenken, hat Einfluss auf unser Leben, sei es positiv oder negativ. Denken wir nur einfach an die Placebo-Medikamente. Wenn man jemandem eine Tablette gibt, die aus gepresstem Mehl besteht und demjenigen sehr glaubwürdig klar macht, dass das ein hochwirksames Kopfschmerzmittel ist, dann wird wahrscheinlich auch eine Wirkung da sein in diesem Sinne. Aber die Wirkung kommt natürlich nicht von dem Mittel, sondern die Wirkung kommt von dem Denken her. Dasselbe gilt auch bei dem Nocebo, nicht so bekannt, aber wisst ihr, die negativen Begleiterscheinungen von Medikamenten, wenn man an die glaubt und wenn man vor denen sehr Angst hat und denkt, das kriege ich womöglich, dann kriegt man es vielleicht tatsächlich. Es ist Tatsache so, dass Leute, die Beipackzettel lesen, viel stärker von Nebenwirkungen betroffen sind als die anderen, die schlicht und einfach ja, lassen. Da sollte man also vielleicht mal überlegen, ob es wirklich was bringt, diese Zettel zu lesen. Weil entweder brauche ich ein Medikament oder nicht. Ja, und dann ist es allemal besser, etwas positiv über das Medikament zu denken. Okay. Römer vergaloppiert, ja. Römer 13, 14 mahnt Paulus, pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Das habe ich schon, die Gedanken. Dasselbe gilt natürlich auch für grundsätzlich unser Denken, wenn jemand sehr negativ geprägt ist in seinem Denken und fast alles wird negativ irgendwie interpretiert und verstanden, dann ist er, wenn er nicht schon depressiv ist, das kann auch schon ein Symptom sein, dann ist er auf jeden Fall sehr in Gefahr, depressiv zu werden. Was wir intensiv anschauen, gewinnt Macht über uns. Womit wir unseren Geist füttern, wird auch unsere Gedanken, unsere Fantasie prägen. Da gab es das Huhn, das vor dem Fuchs geflohen ist und es ist auf einen Ast geflogen und nun sitzt es auf dem Ast und unten der Fuchs. Und das Huhn weiß sehr wohl, dass der Fuchs gefährlich ist. Ja. Und der Fuchs läuft um den Baum herum und das Huhn lässt ihn nicht aus dem Auge, bis er schließlich schwindlig wurde und herunterfiel und zur Beute wurde. Soll nur das veranschaulichen, was wirklich auch für uns gilt. Was wir intensiv anschauen, womit wir uns sehr stark beschäftigen, das gewinnt Macht über uns. Gedankenkontrolle ist hier angesagt. Die Sünde, die du vielleicht nur in Gedanken durchspielst, wird wahrscheinlich zur Tat. Darüber hinaus sind wir natürlich auch Einflüssen von außen ausgesetzt, vor allem von Seiten der Medien. Nicht alles, aber doch ein großer Teil dessen, was wir über Fernsehen, Computer und Handy zu sehen, zu lesen oder zu hören bekommen, können wir kontrollieren. Übrigens, oft wird argumentiert, dass Medium Fernsehen an sich sei doch wertneutral. Es komme einfach darauf an, wer am anderen Ende der Leitung sitzt, also wie man mit dem umgeht. Zunächst einmal erscheint diese Argumentation logisch. Wenn ich in ein Rohr Wasser hineinschütte, kommt am anderen Ende natürlich auch Wasser heraus. Aber ein Rohr eignet sich eben nur für Wasser oder für sonstige flüssige Stoffe. Steine lassen sich schlecht in einem Rohr transportieren, oder? Genauso gibt es bestimmte Dinge, die sich im Fernsehen besser transportieren oder darstellen lassen als andere. Was sich besser darstellen lässt, was also fernsehgerechter ist, wird von dem Medium diktiert. Das Medium selbst legt das fest. Es ist einfach nicht anders möglich. Es funktioniert nicht anders. Und ein Mann, Jerry Mander, der ein sehr guter Kenner des Mediums Fernsehen ist, einige Bücher darüber geschrieben hat, der hat Folgendes da auch geschrieben, ich zitiere, Krieg ist fernsehgerechter als Frieden. Gewalt ist fernsehgerechter als Gewaltlosigkeit. Katastrophen sind fernsehgerechter als normale Zustände. Oberflächlichkeit ist einfacher als Tiefe. Konfliktsituationen, Gefühle eignen sich besser als Ruhe und Einigkeit. Lust ist fernsehgerechter als Zufriedenheit. Leidenschaft ist besser als Ruhe. Das Böse eignet sich besser als das Gute. Der Tod ist leichter zu zeigen als das Leben. Unfriede ist fernsehgerechter als Frieden. Also, das wird, macht doch deutlich, ja. Das ist einfach, das Medium verlangt eben eine gewisse Art von Darstellung und Stoff. Und von daher müssen wir uns gar nicht mehr wundern, ja, warum im Fernsehprogramm das Gute nicht gerade sehr stark vertreten ist. Ich möchte nur zu bedenken geben, das meiste von dem, was wir bewusst über unsere Sinne aufnehmen, wird abgespeichert und bleibt in unserem Kopf. Das gilt auch für das, was wir meinen, vergessen zu haben. Das ist sehr wohl noch im Speicher vorhanden, aber vielleicht haben wir keinen Zugriff darauf. Aber es ist da. Und so ein Speicher kann ja eine ganze Menge Müll auch beinhalten. Wenn ich denke, was so mancher schon vor seiner Bekehrung gemacht hat. Ich denke an einen Mann, der hat jeden Tag sich damals die Pornovideos aus dem Geschäft geholt. Heute braucht man das ja nicht mehr. Heute kriegt man es via Computer ins Haus geliefert. Aber der muss ja dann die Videos da immer abholen. Aber wenn man da über Jahre hinweg, Tag für Tag, solche Sachen sich anschaut, ja, Leute, das ist ja irgendwo, das verändert doch was im Menschen. Und das ist nicht automatisch weg, weil das Fleisch ist geprägt und das Fleisch wird ja nicht fromm durch die Bekehrung. Und wenn der Fleisch nicht lebt, wer dem Fleisch Raum gibt, wo wird er wohl sein Problem haben? Das ist ja ziemlich klar. Ja, also es lässt sich nicht wirklich genau feststellen und nachweisen, was das alles bewirkt, ja, aber es lässt sich auch das Gegenteil nicht sagen. Jakobus sagt, jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Kapitel 1, 14 bis 15. Wir wissen, Empfängnis führt zur Geburt. Mit derselben Gesetzmäßigkeit wird auch die Lust, wenn sie empfangen hat, ein Kind gebären. Der Name des Kindes, Sünde. Doch auch die Sünde bringt wieder Nachwuchs hervor. Der Tod. Von daher können wir durchaus sagen, die Großmutter des Todes ist die Lust. Naja, der richtige Umgang mit der Sünde ist ja nicht unwichtig, aber wichtiger noch und wirksamer ist es, wenn wir uns mit der Lust beschäftigen. Präziser, wenn wir uns fragen, was es der Lust erlaubt, uns zu erfüllen und uns in unserem Handeln zu bestimmen. Das in dem nächsten Punkt gibt dein Leben Jesus ganz hin. Wenn wir schuldig werden, dann weisen wir damit ja aus, dass in unserem Leben ein geistliches Vakuum vorhanden war. Und ihr wisst, was ein Vakuum ist, denke ich. Ja? Ein Leerplatz, der unbedingt gefüllt werden möchte. Das Vakuum zieht sich rein, was immer gerade sich anbietet, oder? Das Vakuum will gefüllt werden. Eigentlich sollte dieser Platz von dem Herrn Jesus gefüllt sein. Das Vakuum macht offenbar, dass wir diesen Bereich dem Herrn nicht ausgeliefert hatten. Das hat Folgen, denn dieser Bereich wird für die Lust zum natürlichen Lebensraum. Und das heißt, in genau diesem Bereich wird der Satan uns versuchen. Und wenn es bei dir der Bereich Geld ist, in dem du dir vielleicht Selbstverwaltung vorbehältst und dir dann wird der Teufel wahrscheinlich dir das Geld noch lieber machen. Und die einreden es doch ja nicht für so sinnlose Zwecke wie etwa die Mission oder die Gemeinde auszugeben. Irgendwann wird die Geldliebe dich im Griff haben und dir die geistliche Kehle abschnüren. Ähnlich wird es in anderen Bereichen sein. Genuss wird zur Sucht. Bequemlichkeit wird zur Faulheit. Das Statussymbol Auto wird zum Götzen. Das Fernsehgerät oder der Computer werden zum Zeitkiller. Auch an sich gute Dinge können uns zum Verhängnis werden, wenn wir sie für uns selbst haben und Gott keine Rechenschaft darüber geben wollen. Ich möchte an der Stelle auch ein Wort von Spurgeon vorlesen. Er schreibt, Satan segelt mit jedem Wind und treibt uns in die Richtung, zu der wir selbst um der Schwachheit unserer Natur willen geneigt sind. Ist unsere Kenntnis in Glaubenssachen mangelhaft? Er verführt uns zum Irrtum. Ist unser Gewissen zart? Er versucht uns zur Ängstlichkeit und übertriebener Genauigkeit. Ist unser Gewissen weit? Er versucht uns zur fleischlicher Freiheit. Sind wir mutig? Er versucht uns zur Vermessenheit. Sind wir schüchtern und misstrauisch? Er versucht uns zur Verzweiflung. Sind wir biegsamer Natur? Er versucht uns zur Unbeständigkeit. Sind wir stur? Er arbeitet dahin, hartnäckige Ketzer und Rebellen aus uns zu machen. Also ihr seht schon, da ist ein Prinzip drin, wie Satan vorgeht. Ja? Weil er genau die Schwachstellen genau da ansetzt und genau das verstärkt in uns. Darf ich dir einen Rat geben? Ja? Dann rate ich dir, nimm dein ganzes Leben mal in Augenschein und finde heraus, in welchen Bereichen Gott bei dir noch vor der Tür steht. Und dann übergib ihm die Führung in diesen Bereichen. Und das heißt natürlich auch, Verzicht, ja. Das heißt, dass ich vielleicht so manche vermeintlichen Rechte aufgeben muss. Aber ihr kennt vielleicht die Geschichte, wo der König Ahab in den Krieg zieht. Das war ein böser Mann, der Ahab, ja. Und er hat gedacht, er zieht eine gute Rüstung an, da kann ihm nichts passieren. Der andere König, Josaphat, der soll mit seinem Königsgewand da sein, auf den werden sie sich ja dann stürzen, so etwa. Ja. Aber da war ein kleiner Spalt hinten im Rücken seiner Rüstung. Und genau da, durch diesen Spalt, traf ihn ein Pfeil und er starb. Und wo unser Ich regiert, da können die Pfeile Satans unseren Brustpanzer durchdringen. Das sollten wir wissen. Und der letzte Punkt, nimm den Sieg Jesu in Anspruch. Echter Sieg kommt immer vom Kreuz her. Er vollzieht sich in zwei Schritten. Der erste Schritt ist in Römer 6, Vers 6 gezeigt. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wissen wir das? Das ist wichtig, dass wir das wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Der alte Mensch, der ohne Gott lebte, ja, der wir vor der Bekehrung waren, ist mitgekreuzigt worden, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. Das heißt, Sünde ist eigentlich machtlos. Der zweite Schritt, Römer 6, Vers 11. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Also ich muss erst wissen, was geistliche Realität ist, und dann geht es darum, die auch glaubend in Anspruch zu nehmen. Hier die geistliche Realität ist, mein alter Mensch ist gestorben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Der existiert eigentlich nicht mehr. Er hat mir zwar was hinterlassen, aber er ist nicht mehr da. Aber die Hinterlassenschaft, das Fleisch habe ich schon noch. Das Wesen des alten Menschen ist schon noch da. Also, und jetzt der zweite Schritt. Jetzt haltet euch dafür oder rechnet damit, das kann man das auch übersetzen, rechnet damit, ganz nüchtern, dass du für die Sünde tot bist. Rechne damit. Also, das Glaubend heißt, das Glaubend wirklich jetzt in Anspruch nehmen. Und das ist entscheidender, weil dann wird es so sein, dann muss ich nicht mehr muss ich nicht mehr so reagieren, wie ich vielleicht immer schon reagiert habe in bestimmten Situationen, sondern dann kann ich sagen, okay, ich bin zwar in dieser Situation und da ist die Versuchung ist da, aber das hat nicht mehr mit mir zu tun. Ich bin nicht mehr der nach der Pfeife dieser Sünde tanzen musste. Ja? Ich bin ein anderer, ich bin jetzt in Christus ein neuer Mensch und muss nicht mehr in dieser Weise reagieren. So, und dann ist auch die Kraft da. Und dann verliert auch die Sünde und die Versuchung jegliche Kraft. Das heißt, Römer 6,1 besagt ja, dass wir der Sünde eigentlich so begegnen müssen, wie ein Toter es täte. Wie wird wohl ein Toter auf Sünde oder auf Versuchung zur Sünde reagieren? Gar nicht, ne? Gar nicht. Da kannst du stundenlang versuchen, ihn zu irgendwas zu bewegen. Da wird nichts passieren. Der wird nicht reagieren. Ja? Aber genau so müssen wir dann, wenn wir das realisiert haben, dann sind wir genau in der Situation. Ich bin der Sünde gestorben. Und reagiere einfach nicht drauf. Die Sünde hat bei mir jetzt keinen Ansatzpunkt mehr, um mich darum zu kriegen. Vielleicht stehst du momentan in einer Lebenssituation, die so schwierig oder so belastend ist, dass du meinen möchtest, du wärst damit völlig überfordert. Von Gott zugelassene Anfechtungen können unheimlich auf uns lasten, sodass das Herz sich vielleicht auch aufbäumt dagegen. Manch einer hat das schon gesagt, ich kann nicht mehr. Ich meinte vielleicht einfach, es sei einfach zu viel. Gott mutet mir hier zu viel zu. Bitte dich, lass solchen Gedanken keinen Raum, denn sie sind dir vom Feind eingegeben, du kannst gegen deine Anfechtung, deine Versuchung bestehen. Aber nicht in deiner Kraft, aber in Gottes Kraft. Er hat gesagt und zugesagt, dass er uns niemals über unser Vermögen hinaus versuchen wird. Wir müssen es lernen, in der uns bedrängenden Not von unseren Gefühlen, Empfindungen und auch so wirren Gedanken wegzusehen auf den Herrn, der besser weiß als wir, wie uns zumute ist und was uns zumuten kann auch. Auf dem Bahnsteig beim Matten auf dem Zug fiel mir da mal auf, dass Güterwaggons die jeweilige Belastbarkeit angegeben haben. Da steht dann zum Beispiel Tragkraft so und so viel Tonnen. Liebe Geschwister, wenn schon die Bundesbahn solche Sorge trägt, dass die Waggons nicht überladen werden, wie viel mehr wird denn unser himmlischer Vater dafür sorgen, dass wir nicht überlastet werden? 1. Korinther 10, 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen, Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Nicht über euer Vermögen steht da. Also glauben wir das doch auch. Wir dürfen absolut gewiss sein, dass wir auf Gottes Wegen auch unter schlimmsten Belastungen mit keinem Gramm Überlastung zu tun haben werden. Was Gott nicht für uns will, darf uns auch nicht treffen. Lasst es uns so sehen, dass die Versuchung ein Geschenk ist, ein vollkommenes Geschenk, denn der Vater im Himmel schenkt nur Vollkommenes. Ich lese zum Schluss noch Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Amen. Ich möchte noch beten. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass wir das wissen dürfen, Herr, dass du, der du uns doch liebst, der es nicht zulassen wirst, Herr, dass wir unter den Anfechtungen und Bürden, die uns aufgeladen sind, zusammenbrechen. Nein, sondern du bist es, der mitträgt, du bist es, der es schenkt, dass wir nicht überfordert werden und nicht überlastet werden. Herr, wir danken dir, dass wir wissen, dass du uns in deine Schule nimmst, dass wir als deine Kinder auch in deiner Schule sind, Herr. Und wir wissen auch, dass es in jeder Schule Prüfungen gibt, dass Schüler geprüft werden. Und so ist es eben auch mit uns. Wir müssen geprüft werden, Herr. Und wir wollen das als dankbar annehmen und als eine Chance sehen, Herr, auch unsere Treue zu dir zu beweisen. Und wir wollen sehen, dass uns die Prüfung eigentlich stark macht, indem wir auch in der Prüfung lernen und dadurch wieder in unserer Hingabe zu dir gestärkt werden. So danken wir dir, Herr, für dein Wort, das du uns gegeben hast von Jakobus. Wir wollen es einfach uns zu Herzen nehmen. Amen.